Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus mit einem unheimlich spannenden Titel. Das war nämlich die gute Nachricht heute von Tanina. Sie sagte mir, Mensch, heute habe ich eine besonders gute Nachricht für dich. Ich habe schon innerlich jubiliert. Und was war's? Ja, ihr ist ein wunderbarer Titel für die Folge 118 eingefallen. Und den nennt sie uns bestimmt jetzt auch.
Nein, jetzt mag ich überhaupt gar nicht mehr mit dir sprechen. Gar nicht mehr. Was ist das denn für ein Einstieg?
Der Fall heißt, raus damit.
Ja, der Fall heißt 81 Minuten. Und wenn man das so im Titel liest, das sieht einfach gut aus. Tatort Krankenhaus 118, 81 Minuten. Und das habe ich mir auch nicht ausgedacht. Diese 81 Minuten, die spielen eine essentielle Rolle in unserem Fall. Peter, wenn du ihn auch dir genau angeschaut hättest, wüsstest du das.
Natürlich weiß ich das, sonst hätte ich ja nicht zugestimmt, dass wir den so benennen.
Der feine Herr hat seinen Segen gegeben und damit können wir ja auch loslegen. Bevor du mir hier noch mehr reinwürgst, biege ich direkt ab in die Hörermail von der Irina, die habe ich jetzt für euch. Sie schreibt, liebe Tanina, lieber Peter, ich bin vor ein paar Wochen über euer Hörbuch auf den Podcast gekommen. Ja, an der Stelle, es gibt uns auch als Hörbuch, nicht mit unseren Stimmen, weil es gibt noch bessere. Wir haben einen tollen Schauspieler, der hat uns das eingesprochen. So, und Irina schreibt, sie arbeitet sich jetzt durchs Archiv. Vielleicht habt ihr meine Frage schon mal beantwortet und ich bin nur noch nicht so weit gekommen mit den Podcast-Folgen. Ich bin Psychologin und habe schon im Studium viel über kognitive Verzerrung bzw. Urteilsfehler gelernt. Ich könnte mir vorstellen, dass Patienten, Patientinnen weniger ernst genommen werden, wenn sie bestimmte Eigenschaften aufweisen. Zum Beispiel einen niedrigen Bildungsstatus, einen Migrationshintergrund oder geringe sprachliche Fähigkeiten. Oder anders ausgedrückt, ich habe den Eindruck, dass man umso ernster genommen wird, je ähnlicher man dem Arzt oder der Ärztin ist. Und sie hat so ein paar Stichpunkte dafür auf intellektueller Basis, sprachlich und vom sozioökonomischen Status her. Peter, entspricht das auch deiner Erfahrung?
Ja, das kommt gar nicht so selten vor, dass das beschrieben wird von Patientinnen und Patienten, dass der Arzt sie einfach nicht ernst genommen hat. Ob das jetzt damit zu tun hat, dass die Ärztin oder der Arzt vielleicht einen höheren Bildungsstatus hatte oder Migrationshintergrund beim Mandanten vorgelegen hat, das weiß ich natürlich nicht, ob das irgendwie eine Rolle spielt. Das weiß eigentlich die Psychologin viel besser, ob das erklärbar ist, medizinisch vielleicht erklärbar ist, psychologisch erklärbar ist. Das weiß ich nicht. Ich kann es mir mitunter schon vorstellen, weil es wird auch andersrum geschildert. Also wenn der Arzt so der deutschen Sprache nur sehr eingeschränkt mächtig ist, dann haben viele Patienten und Patientinnen Vorbehalte. Mhm. Die denken, der hat mich gar nicht richtig verstanden. Ich habe auch nicht verstanden, was er mir erklärt hat, was auf mich zukommt. Und dann ist so vor Ort so eine gewisse Hürde da, die es dann später gilt zu überspringen im Rahmen der weiteren medizinischen Behandlung. Also das gibt's, glaube ich, in die eine und in die andere Richtung. Kann ich mir das schon vorstellen, dass das ein Stück weit auch eine Rolle spielt, aber so ein finales Urteil will ich mir da einfach nicht anmaßen. Mhm. Also da bin ich, glaube ich, nicht so der richtige Partner, weil ich kann ja auch nicht beurteilen, wie der Arzt in dem Moment dann gedacht hat. Ne? Aber vorstellen, liebe Irina, kann ich mir das sehr wohl.
Ja, ein bisschen Nebelstochern wäre das jetzt, wenn wir da so weiter drüber spekulieren würden. Also was mir jetzt als Beispiel einfach einfällt, ist der Bereich der Psychotherapie. Weil da ist es ja wirklich so, dass man sich gegenseitig erstmal beschnuppert. Und soweit ich das immer verstanden habe, gilt das für beide Seiten. Also man trifft sich, man schaut mal, ob man sich auch mag. Das hat ja auch was mit Sympathien und so weiter zu tun, ob man sich da verstanden fühlt. Und das habe ich als sehr gleichberechtigt immer so dargestellt bekommen, dass der Patient sagen kann, nee, also mit der Therapeutin oder dem Therapeuten, also irgendwie klickt's da nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Da möchte ich jetzt meine Probleme nicht besprechen, mein Leben ausbreiten. Aber genauso gut hatte der Therapeut oder die Therapeutin, kann auch sagen, wissen Sie was, mit Ihrem Fall, da bin ich, glaube ich, vielleicht nicht die Richtige und irgendwie passen wir da nicht richtig zusammen.
Wenn man so eine langwierige Behandlung vor sich hat, wo auch vielleicht die Kommunikation sehr, sehr wichtig ist, dann kann man schon besprechen, Mensch, vielleicht sind sie woanders besser aufgehoben. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Chemie stimmt nicht. Das haben wir im Anwaltsbereich ja auch. Also es gibt Mandanten, da passt es einfach nicht. Woran das liegt, soll erstmal gar keine Rolle spielen. Ne? Ob an uns oder am Mandanten oder woran auch immer. Aber das hat ja jeder Mensch. Ne? Das mit irgendwem kann man besser, mit anderen weniger. Und wenn das dann nachher nicht fruchtbar ist, auch gerade im Rahmen einer rechtlichen Auseinandersetzung, muss ja ein Vertrauensverhältnis da sein. Und wenn das nicht da ist, dann ist es besser, das zu beenden und der Mandant geht woanders hin, als dass man das jetzt so künstlich noch aufrechterhält. Das sprechen wir dann auch schon aus. Und das denke ich auch beim Arzt ist das auch so. Klar, bei der Psychotherapie besonders, da muss das Vertrauensverhältnis besonders da sein. Aber auch so im sonstigen medizinischen Bereich ist das schon von Bedeutung, würde ich sagen.
Irina, ich kann nur sagen, dass ich immer für offene Gespräche bin. Wenn die eine Seite das Gefühl hat, da passt irgendwas nicht im Verhältnis, oder die andere Seite, ansprechen, immer ansprechen. Dann klären sich Dinge meistens von ganz alleine. So, das als mein kleiner Hobbypsychologenrat hinten raus. Jetzt kommen wir zu unserem heutigen Fall. Und ja, Peter, da muss ich erstmal sagen, als ich diesen Fall hier von dir bekommen habe, da habe ich geflucht. Also ich hätte dich am liebsten zumindest mit Wattebäuschen beworfen. Das war so viel Material. Also so viel habe ich wirklich von dir noch nie bekommen. Bei 50 Dateien habe ich auch irgendwann aufgehört zu zählen. Also es waren noch deutlich mehr. Ich möchte gar nicht wissen, was das in Papierseiten und Aktenordnern macht, weil ich weiß, diesen Fall, den habt ihr nochmal frisch digitalisiert, damit ich dann besser mit arbeiten kann. Also das ist ja ungewöhnlich umfangreich. Was sagst du?
Ja, der war schon sehr umfangreich, sowohl was die medizinischen Unterlagen anbelangt, als auch die juristischen. Aber wir haben schon den ein oder anderen Fall, wo wirklich mehr als 1000 Seiten Behandlungsunterlagen zusammenkommen. Das ist natürlich sehr, sehr umfangreich. Füllt dann mehrere Aktenordner. Zumindest früher, wenn man das heute digitalisiert hat, ist es deutlich leichter auch zu handeln. Aber oftmals gibt es das Ganze auch noch in Papierform. Und da hat man wirklich sehr, sehr viel zu lesen. Und auch ja, die rechtlichen Schriftstücke, die so im Laufe der Zeit angefertigt werden, die haben auch mitunter gewisse Dimensionen. Also ich sage immer ganz gerne, wir sind Aktenberge gewohnt, schicken sie uns alles zu, was sie in Händen haben. Das kann uns nicht mehr schrecken. Mhm. Aber zumindest hat es dich noch geschreckt. Und das ist gut, dass du mal ein Gefühl dafür bekommst, dass wir Juristen auch manchmal körperlich arbeiten müssen, wenn wir die Akten tragen müssen. Und das ist gar nicht so ohne. Also das Gefühl solltest du auch mal bekommen.
Dankeschön dafür. Ich habe es gefühlt. Also es ist wirklich ein wahnsinnig umfangreicher Fall. Und es ist auch eine Geschichte, der ich an dieser Stelle eine Triggerwarnung vorausstellen möchte. Denn in unserem Fall geht es um einen jungen Menschen, der sehr leidet und heute nicht das Leben führen kann, das er und auch seine Eltern sich gewünscht hätten. Also das solltet ihr bedenken, wenn ihr jetzt weiter zuhört. Es geht um Leon. Er ist 16, ein Alter, in dem man darüber nachdenkt.
Werbung.
So, bevor es jetzt hier wirklich weitergeht bei Tatort Krankenhaus, kurz ein Tipp von Peter und mir für alle, die diesen Sommer verreisen. Und das sind bestimmt ganz, ganz viele von euch. Und ich kenne das selber auch. Da landet man kaum im Urlaub und schon kommt die SMS vom Mobilfunkanbieter aufs Handy. Und plötzlich hat man schon Angst vor der nächsten Handyrechnung. Roaming. Ja, ist so ein Thema, über das man meistens erst nachdenkt, wenn es zu spät ist. Und nach dem Urlaub gibt's da die fette Rechnung. Ist mir auch schon mal passiert, weil ich am Strand mal eben noch meine Mails und die Nachrichten von zu Hause checken wollte. Ja, und genau dafür gibt es Saily. Saily ist eine eSIM. Das heißt, ihr könnt euch schon vor der Reise ein Datenpaket für euer Urlaubsland holen, direkt übers Handy. Ihr braucht keine Plastikkarte, ihr müsst da nichts wechseln. Einfach installieren und nach der Landung seid ihr schon online. Und je nach Gerät könnt ihr eure normale SIM sogar weiter nutzen und über Saily die mobilen Daten laufen lassen. Das ist ja was man normalerweise direkt schon ausschaltet am Handy. Also gerade wenn ihr im Urlaub Google Maps braucht oder ein tolles Restaurant sucht oder schnell noch eben Fotos nach Hause schicken wollt, ist Saily einfach super praktisch. So, und wenn ihr Saily ausprobieren möchtet, dann schaut doch bitte einfach auch mal bei uns bei Tatort Krankenhaus in die Shownotes, denn mit unserem Code Krankenhaus bekommt ihr nochmal ordentlich Rabatt auf eure erste Bestellung. Probiert Sally aus. Ihr werdet mir noch danken, wenn ihr ohne fette Rechnung wieder aus dem Urlaub kommt. Welchen Führerschein man vielleicht zuerst macht, wo die nächste Party stattfindet oder natürlich auch welchen Beruf man ergreifen möchte. Leon interessiert sich für Sport. Er verbringt Zeit mit seinen Freunden, geht zur Schule und führt das Leben eines ganz normalen Jugendlichen. Also wer ihn auf der Straße trifft, der würde wahrscheinlich niemals vermuten, dass er mit einem angeborenen Herzfehler lebt. Denn Leon ist nicht ständig krank, er verbringt auch seine Kindheit nicht in Krankenhäusern, er sitzt nicht regelmäßig auf Intensivstationen. Trotz seiner Herzerkrankung wächst er weitgehend normal auf. Natürlich gibt es Arzttermine. Die Ärzte kontrollieren immer wieder, wie sich sein Herz entwickelt. Doch die Krankheit bestimmt nicht seinen Alltag. Peter, von was für einem Herzfehler sprechen wir denn hier eigentlich?
Also Leon, der wird mit einer angeborenen Fehlbildung des Herzens geboren, und zwar seine Aortenklappe besitzt nur 2 statt 3 Klappensegel, nennt man die. Also da fehlt ein Klappensegel. Viele Menschen leben jahrelang mit dieser Besonderheit, ohne größere Beschwerden zu entwickeln, aber mit der Zeit können jedoch Probleme entstehen bei dem einen oder anderen.
Ja, bei Leon zeigt sich, dass die Klappe verengt ist und gleichzeitig nicht mehr vollständig dicht schließt. Und zusätzlich stellen die Ärzte Veränderungen an der Hauptschlagader fest. Der aufsteigende Abschnitt der Aorta ist erweitert. Außerdem findet sich im Bereich des Aortenbogens eine auffällige Einengung bzw. Abknickung der Hauptschlagader.
Dabei handelt es sich vereinfacht gesagt um eine Engstelle in dem großen Blutgefäß, das das Blut vom Herzen in den Körper transportiert.
Also Hinweise darauf, dass Leon deswegen schon als Säugling oder als Kleinkind operiert werden musste, finden sich in den Unterlagen nicht. Vielleicht weißt du es genau, oder ich habe in diesem riesigen Datenwust was übersehen. Also ich glaube, er ist deswegen noch nie operiert worden, ne?
So viel ich mich erinnern kann, ist das wirklich noch nie der Fall gewesen. Ja, hast du richtig im Kopf.
Ja, wie gesagt, stattdessen wird er über viele Jahre regelmäßig von Kinderkardiologen betreut und die Ärzte beobachten diese Veränderung und sie kontrollieren die Herzfunktion, verfolgen, wie sich die Fehlbildung entwickelt. Jetzt im Sommer, Leon hat vor 4 Wochen seinen 16. Geburtstag gefeiert, wollen die Spezialisten genauer wissen, wie ausgeprägt die Veränderungen inzwischen sind. Deshalb wird Leon Ende Juni ein Herzkatheter gelegt. Die Untersuchung bestätigt die bereits bekannten Auffälligkeiten. Die Aortenklappe ist verengt, sie ist zugleich undicht und die Hauptschlagader oberhalb des Herzens hat sich erweitert. Außerdem zeigt sich im Bereich des Aortenbogens eine auffällige Einengung. Soweit wissen wir es auch. Die Befunde werden wenige Tage später in einer gemeinsamen Konferenz von Kinderkardiologen und Herzchirurgen besprochen. Mehrere Spezialisten sitzen da also zusammen, betrachten die Bilder und diskutieren die Möglichkeiten und auch ihre Risiken. Und schließlich treffen sie eine Entscheidung. Sie wollen jetzt operieren. Zunächst soll die Engstelle der Hauptschlagader operativ beseitigt werden. Die weiteren Eingriffe an der Herzklappe oder der erweiterten Hauptschlagader sollen später folgen. Für Leon und seine Familie erschließt sich der Eingriff erstmal nicht. Leon geht's doch gut. Aber sie vertrauen dem Rat der Experten. Für sie klingt alles nach einem gut durchdachten Plan, nach moderner Medizin und nach einer Operation, die jetzt halt notwendig geworden ist und helfen soll. Niemand ahnt, dass genau dieser Eingriff das Leben des 16-jährigen Leon für immer verändern wird. Mitte September wird er stationär in der Uniklinik aufgenommen. 3 Tage später ist es dann soweit. Pflegekräfte bereiten Leon für den Eingriff vor. Anästhesisten kontrollieren ihre Geräte. Im Operationssaal werden Instrumente gezählt, also für die Mitarbeiter Routine. Leons Eltern bleiben vor den OP-Türen zurück. Natürlich machen sie sich große Sorgen. Leon ist ihr einziges Kind. Und Leons Mutter Carina sagt später, sie habe ihren Sohn immer und vielleicht auch zu viel in Watte gepackt. Immer aus Sorge wegen des Herzfehlers. Dann beginnt der Eingriff, den erfahrene Herzchirurgen grundsätzlich beherrschen. Bei diesem Eingriff muss die Hauptschlagader vorübergehend abgeklemmt werden. Das Blut kann während dieser Zeit nicht mehr normal durch diesen Abschnitt fließen. Die Chirurgen entfernen die Engstelle und verbinden anschließend die beiden gesunden Gefäßenden wieder miteinander. Ja, klingt erstmal wirklich easy, jetzt so von außen und als Nichtmediziner betrachtet, Peter. Das ist aber schon auch mit Risiken verbunden.
Ja, beispielsweise ein Risiko besteht darin, dass während der Abklemmung wichtige Organe nicht ausreichend durchblutet werden. Und besonders empfindlich reagiert dabei das Rückenmark. Wird es nämlich zu lange oder zu schlecht mit Sauerstoff versorgt, können Nervenzellen unwiederbringlich zugrunde gehen.
So, und jetzt gucken wir genauer in den OP-Bericht. Da wird geschildert, die Chirurgen eröffnen den Brustkorb über eine seitliche Thorakotomie. Langsam arbeiten sie sich bis zur Hauptschlagader vor und schließlich wird die Aorta freigelegt. Eine spezielle Gefäßklemme verschließt den Bereich des Aortenbogens. Eine zweite Klemme wird weiter unten angesetzt. Das verengte Gefäßstück wird entfernt und bis zu diesem Zeitpunkt scheint auch alles nach Plan zu verlaufen. Dann allerdings passiert etwas, das ja später in nahezu jedem Gutachten und in jeder Stellungnahme auftaucht. Während die Operateure die beiden Gefäßenden für die spätere Naht vorbereiten, löst sich die obere Gefäßklemme. Und innerhalb von Sekunden verwandelt sich der Eingriff in einen Notfall. Aus dem zentralen Gefäßstumpf schießt Blut, und zwar mit einem enormen Druck in den Operationsbereich. Die Operateure sprechen später von einer massiven, explosionsartigen Blutung.
Und solch eine Blutung ist lebensbedrohlich. Die Hauptschlagader ist das größte Blutgefäß des Körpers. Durch sie fließt bei jedem Herzschlag eine enorme Menge Blut. Und wenn sie plötzlich offen liegt, verliert der Patient innerhalb kürzester Zeit große Blutmengen.
Ja, und in diesem Augenblick ändern sich im Operationssaal sämtliche Prioritäten. Jetzt geht es nicht mehr darum, eine Engstelle zu beseitigen. Es geht jetzt darum, das Leben von Leon zu retten. Blut wird abgesaugt, neue Konserven angefordert. Die Anästhesisten versuchen alles, den Kreislauf von Leon aufrechtzuerhalten. Und die Chirurgen kämpfen darum, die Blutung zu kontrollieren. Minute um Minute vergeht. Und während sich die Aufmerksamkeit aller Beteiligten auf diese lebensbedrohliche Blutung richtet, läuft im Hintergrund noch eine zweite Uhr, und zwar die Zeit der Aortenabklemmung und damit die Zeit, in der das Rückenmark nur eingeschränkt durchblutet wird. Und später wird dann rekonstruiert werden, dass die Aorta von Leon insgesamt 81 Minuten lang abgeklemmt bleibt. Da auch unser Titel. 81 Minuten, das ist schon wirklich, also für mein Gefühl, lang.
Ja, und das ist eine Zahl, du hast es schon erwähnt, die später zum Mittelpunkt des gesamten Verfahrens werden wird. Und Tanja, es kommt noch ein weiterer Wert hinzu.
Ja, und den habe ich hier. Während dieser Phase wird in der Beinschlagader von Leon ein Blutdruck zwischen lediglich 23 und 26 Millimeter Quecksilber gemessen.
Ja, diese Zahl klingt erstmal ein Stück weit rein technisch. Tatsächlich kann sie aber doch entscheidend sein, denn das Rückenmark benötigt einen ausreichenden sogenannten Perfusionsdruck, damit sauerstoffreiches Blut die Nervenzellen erreichen kann.
Ja, und damit wird sich später auch noch ein Gutachter befassen. Leon verliert während dieser Operation enorme Mengen Blut. Die Ärzte transfundieren 12 Erythrozytenkonzentrate, 18 Einheiten Frischplasma, 4 Thrombozytenkonzentrate und dazu kommen weitere Gerinnungspräparate. Also es ist gerade eine absolute Ausnahmesituation. Irgendwann bekommen die Operateure die Lage in den Griff. Es gelingt ihnen, die Blutung zu beherrschen und die Operation wird beendet. Aber die Krise ist noch längst nicht überstanden. Noch am selben Tag muss Leon erneut operiert werden. Im linken Brustkorb hat sich ein großer Bluterguss gebildet und auch andere Organe zeigen die Folgen dieses dramatischen Verlaufs. Leber und Nieren funktionieren vorübergehend nicht mehr richtig. Zusätzlich entwickelt sich eine schwere Schädigung von Muskelgewebe. Die Ärzte kämpfen weiter um die Stabilisierung ihres sehr jungen Patienten und zunächst scheint es, als könne man die Folgen beherrschen. Doch wenige Tage später zeigt sich, Peter, dass ein wesentlich schwererer Schaden eingetreten ist.
Genau, es wird ein MRT gefahren und da zeigt sich ein Infarkt des sogenannten Conus medullaris. Und dabei handelt es sich um den unteren Abschnitt des Rückenmarks. Ein Infarkt bedeutet in diesem Kontext, dass das Gewebe aufgrund mangelnder Durchblutung geschädigt oder gar abgestorben ist. Und die Folgen, das liegt auf der Hand, können gravierend sein.
Und genau das ist bei Leon der Fall. Die Diagnose verändert innerhalb weniger Augenblicke alles. Leon leidet an einer inkompletten Querschnittslähmung. Also er kann seine Beine nicht mehr so bewegen wie zuvor. Und dazu kommen noch schwere Störungen der Blasen- und Darmfunktion. Also Dinge, über die ein 16-Jähriger normalerweise überhaupt nicht nachdenken muss. Und plötzlich bestimmen Katheter, Therapien und Rehabilitationsmaßnahmen sein junges Leben. Wenig später kommen weitere dauerhafte Schäden dazu. Eine Lähmung des Stimmbandnervs und eine linksseitige Lähmung des Zwerchfellnervs. Also Leon kann zwar noch weitestgehend normal sprechen, er merkt aber besonders bei längeren Gesprächen oder auch beim lauten Sprechen Einschränkungen. Ja, die eigentliche Tragödie ist aber die Querschnittslähmung. Und man kann das immer nur wieder betonen, der Junge ist gerade mal 16 Jahre alt. Also was würdet ihr an dieser Stelle machen, wenn ihr seine Eltern wärt? Peter, für Leons Eltern war die Sache relativ schnell klar. Sie haben dich kontaktiert mit ganz, ganz, ganz vielen Fragen. Und das, glaube ich, war hauptsächlich die Frage, hätte die erste Operation überhaupt sein müssen? Also wir hatten ja den Zustand, dass die Familie gesagt hat, Mensch, Leon ist doch fit. Warum jetzt diese OP am Herzen? Sein Herzfehler hatte in Klammern noch ja keine Auswirkungen auf sein aktives Leben als lebenslustiger 16-Jähriger. Und dann geht der Junge in die Klinik, weil Ärzte den Herzfehler korrigieren wollen, um seine Zukunft zu sichern. Und am Ende verlässt er das Krankenhaus mit einer Querschnittslähmung.
Ja, das sind alles Fragen, die im nachrangigen Verfahren, im rechtlichen Verfahren und ich kann es schon verraten, auch im gerichtlichen Verfahren zu klären waren. Ich will mal eins vorausschicken, bevor wir jetzt so auf das ein oder andere Detail noch eingehen. Mhm. Das war in medizinischer Hinsicht ein unheimlich schwieriger Fall, auch für den Juristen, auch wenn er sehr, sehr viel mit Medizin zu tun hat, sehr, sehr schwer zu verstehen. Wir hatten Gutachten von außergewöhnlich großem Umfange und das ist für Nichtmediziner kaum zu fassen. Und damit wollen wir jetzt auch diejenigen, die sich jetzt in der Kinderherzchirurgie nicht besonders gut auskennen, und das werden wahrscheinlich alle oder zumindest fast alle sein, die hier zuhören, nicht damit konfrontieren, was da alles so medizinisch im Raume stand. Man muss gestehen, wir haben auch nicht alles verstehen können, weil es einfach zu komplex ist und mussten uns dann einfach auf die Aussagen der Gutachter verlassen, ohne die dann selbst hinterfragen zu können, weil einfach da die Expertise fehlt. Und das ist auch ein Problem in diesen Fällen der Kinderherzchirurgie. Da gibt es gar nicht so viele Gutachter in Deutschland, die zur Verfügung stehen, die das beurteilen können, ob diese Maßnahmen, die da durchgeführt worden sind, richtig oder fehlerhaft gewesen sind. Also das ist das allererste große Problem. Und jetzt kann man sagen, wenn man jetzt ein Stück weit ein Problem schaffen will, die kennen sich doch alle untereinander. Sind die dann objektiv, die 3, 4, 5, die es in Deutschland gibt? Vielleicht ein paar mehr, es werden sicherlich ein paar mehr sein. Mhm. Aber so die bekanntesten, die kennen sich alle von Symposien, ne, von sonstigen Veranstaltungen. Und schützen die dann nicht den Kollegen, weil sie mit dem alle 2 Wochen irgendwie zu tun haben? Also die Frage kann man sicherlich stellen. Und es wird auch die Fälle geben, wo da der Kollegenschutz doch im Vordergrund steht. Ne? Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Glücklicherweise ist das deutlich weniger geworden, dass Ärzte sich da wechselseitig, wenn sie begutachten müssen, in Schutz nehmen.
Ich möchte noch mal ganz kurz abbiegen, Peter, als du gesagt hast, also wir wissen jetzt alle, der Fall ist sehr umfangreich und medizinisch sehr anspruchsvoll und ihr könnt das auch nicht alles verstehen als Juristen, was da genau gemeint ist. Verlasst ihr euch dann komplett auf eine Empfehlung? Es gibt ja meistens so von den Gutachten hinten raus so ein Fazit. Ne? Deshalb gehen wir davon aus, dass hier kein Behandlungsfehler oder ein grober Behandlungsfehler, wie auch immer, vorgekommen ist. Oder googelt ihr das so ganz explizit alles nach, um es wirklich zu verstehen, um vielleicht auch Ansatzpunkte vor Gericht zu finden? Oder ist es auch mal möglich, so einen Gutachter dann zu kontaktieren und zu sagen, Mensch, an dem Punkt können Sie uns das mal leicht verständlich erklären? Oder wäre das alles noch viel zu viel Aufwand?
Nein, also eher Letzteres, ne? Also wir versuchen dann mit einem anderen medizinischen Sachverständigen aus dem Fachbereich zu sprechen, dass der einem das mal erklären soll. Mhm. Also was wir nicht machen, ist das zu googeln, weil das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Google kann nicht eine kinderherzchirurgische Ausbildung, ich nenne es mal so, ersetzen, ne? Dass man da eingibt, was macht man denn bei so einer Operation?
Ja, du kannst nur eingeben, was gibt es für Möglichkeiten, aber halt nicht wirklich, was ist denn in dem Moment empfohlen?
Kann man nicht beurteilen, kann man überhaupt nicht beurteilen und Google schon gar nicht. Also das ist mitnichten der Fall. Man muss sich dann schon, das müssen auch die Gerichte im Endeffekt darauf verlassen, was die Sachverständigen sagen. Und anders geht's ja auch nicht, das muss ja auch so sein. Dafür hat man ja die Sachverständigen, dass man nicht die eigene Sachkunde an die Stelle des wirklich Sachkundigen setzt, Und nur wenn wirklich irgendwas auffällig ist, wenn man dann merkt, das kann so nicht stimmen, dann ist das was anderes. Aber es gibt Bereiche, da kann der Jurist nicht bis auf den Boden vordringen. Da bleibt er so ein Stück weit an der Wasseroberfläche oder taucht so ein bisschen ein. Aber die letzten Meter, die kann er nicht, weil er nicht diese Ausbildung hat, kann er nicht mehr weiter tauchen, um in dem Bild mal zu bleiben.
Ja.
Also hier war es aber so, dass wir ein Gutachten eines sehr, sehr renommierten Kinderherzchirurgen bekommen haben. Und der musste sich mit verschiedenen Fallkonstellationen auseinandersetzen. Und ich will das mal so ein Stück weit wörtlich wiedergeben, weil sonst wird es dem Fall nicht gerecht und es wird noch komplizierter. Also diese drei Fallkonstellationen waren zum akzidentellen Lösen einer Gefäßklemme, du hast es angesprochen, mit konsekutiver massiver Blutung, möchte die Schlichtungsstelle drei Mechanismen betrachten. Das war so die Ausgangssituation. Also Gefäßklemme hat sich gelöst, massive Blutung, was ist da zu betrachten? Es kann sein, die Klemme war nicht richtig geschlossen und rutschte beim Manöver, die Gefäßstümpfe aneinander zu bringen, ab. Möglichkeit A. Möglichkeit B, es erfolgte eine zu ausgiebige Aortenwandresektion bis unmittelbar an die Gefäßklemme, wiederum mit der Gefahr des Abrutschens der Klemme. Das ist die Option B. Und die dritte Alternative, es kommt aufgrund von Unachtsamkeit zu einem Druck auf einen der Branchenarme und damit zum Öffnen der Klemme. Und dann sagt der Gutachter, die Möglichkeit B kann hier nicht angenommen werden, da bereits 2 Minuten nach Beginn der operativen Maßnahme die Blutung eintrat. Dies lässt zu diesem Zeitpunkt nur die Möglichkeit C erklären. Hier muss einer der Beteiligten die Klemme angestoßen haben. Auch bei der Möglichkeit A, also die Klemme war nicht richtig angeschlossen, da sagt er, würde ein Behandlungsfehler auch vorliegen. Die Operation war jedoch auch hierfür noch nicht weit genug fortgeschritten. Die Ärzte haben ja eine Stellungnahme abgeführt und wie sie in der ausführen, ist das Risiko, dass sich eine Klemme löst, statistisch gesehen extrem gering. Und bei zweifelhafter Abklemmung ist es zumeist möglich, eine zweite Klemme hinter der ersten zu positionieren und damit hat man einen doppelt gesicherten Bereich, in dem man dann arbeiten kann. Mhm. Daher bewertet die Schlichtungsstelle den Sachverhalt der Lösung der Aortenklemme 2 Minuten nach Beginn der operativen Maßnahme als Verletzung der Sorgfaltspflicht und damit als Behandlungsfehler. Das ist das Ergebnis. So, also wir hatten dann entsprechend positives Gutachten der Schlichtungsstelle und sind mit dem frohen Mutes an die Gegenseite herangetreten. Das hat die Gegenseite nicht beeindruckt. Die haben die Ansprüche außergerichtlich abgelehnt und wir mussten daher wieder den gerichtlichen Weg bestreiten. Und hier ist es so, dass der gerichtliche Gutachter keinen Fehler feststellen konnte und das Gericht sich auch nicht von dem Gutachten der Schlichtungsstelle hat beeindrucken lassen und quasi mir nichts, dir nichts, ich sag's mal so salopp, die Klage abgewiesen hat. Wir haben dann bei der Rechtsschutzversicherung und Versicherungsschutz für das zweitinstanzliche Verfahren nachgesucht, weil wir gesagt haben, nein, das kann so nicht richtig sein. Das Gericht hat sich auch gar nicht mit dem Gutachten des Schlichtungsstellengutachters auseinandergesetzt. Und der war sehr, sehr renommiert, muss man sagen. Mhm. Und auch der Gerichtsgutachter, auch sehr renommiert, hat sich auch mit dem Kollegen nicht wirklich auseinandergesetzt und quasi das so ein bisschen lapidar schon abgetan. Und dann haben wir gesagt, nein, das darf so nicht im Raume stehen bleiben. Wir wollen in die Berufung und dafür brauchen wir Versicherungsschutz. Den muss man immer für jede Instanz dann wieder neu einholen. Und da haben wir Folgendes ausgeführt. Der gerichtlich bestellte Sachverständige hat in seinem schriftlichen Gutachten, von denen er insgesamt 3 angefertigt hat, nochmal so viel zum Umfang der Sache. Ne? Du hast alle Gutachten lesen müssen und das waren mehr als 100 Seiten Gutachten. Da hat er ziemlich eindeutig ausgeführt, dass ein Behandlungsfehler vorliegt, da die Anwendung einer Herz-Lungen-Maschine, jetzt kommt ein ganz anderer Gesichtspunkt, oder eines Linksherz-Bypasses indiziert gewesen wäre. Mhm. Also anderer Ansatz, gar nicht die Klemme, sondern wenn man das so macht, hätte da eine Herz-Lungen-Maschine angewendet werden müssen. Und das hat er in seinem schriftlichen Gutachten gefordert, ja, die muss vorhanden sein. Und die war nicht vorhanden. Und da hat er gesagt, schriftlich noch, Ist diese Maßnahme indiziert und wird sie nicht durchgeführt, liegt ein Behandlungsfehler vor. So, und das hat das Landgericht Hannover völlig ausgeblendet. Hat das damit begründet, dass der gerichtlich bestellte Sachverständige gesagt hat, dafür gibt es noch keine entsprechenden Leitlinien. Aber er hat trotzdem gesagt, das ist der Standard. Aber das Gericht hat gesagt, ja, wenn es keine Leitlinien gibt und das nur der Standard bei Ihnen in der Klinik ist, dann ist das ja kein allgemeiner Standard. Das können wir nicht verallgemeinern. Und darum ist das nicht für sämtliche Kliniken, Ärzte, Ärztinnen in diesem Bereich anzuwenden, was Sie da gefordert haben. Und darum weisen wir mal die Klage ab. Das kann nicht sein, haben wir der Rechtsversicherung gesagt. Also so einfach können die sich das nicht machen. Und wir haben eine weitere Rüge nochmal schriftlich aufgearbeitet, nämlich diese Aufklärungsrüge. Das ist jetzt auch nochmal eine Ergänzung des unheimlich umfangreichen Sachverhalts, dass bei so schwerwiegenden Operationen die Aufklärung beider Elternteile, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen,
ja, ja.
Du erinnerst dich sicherlich, erforderlich ist und man nicht nur einen aufklären kann. Und hier war es so, dass nur ein Elternteil aufgeklärt worden ist. Auch das, darauf ist das Gericht überhaupt nicht eingegangen. Nur so mit einem Nebensatz, nee, das hätte gereicht, weil ja die Mutter den Vater, also Carina, ihren Mann, informiert hätte, das wäre in Ordnung und der hätte ja nichts gesagt und darum wäre das in Ordnung gewesen bei dieser Operation. Und die wäre gar nicht so schwerwiegend gewesen, die Folgen wären zwar schwerwiegend, aber die Operation als solche nicht, also auch völlig an den Haaren herbeigezogen. Wir haben dann Versicherungsschutz bekommen für das zweitinstanzliche Verfahren und haben dann Berufung auch eingelegt und die hat dann stattgefunden. Und in diesem Termin, der ging, glaube ich, fast 8 Stunden, wurden also der Sachverständige nochmal angehört. Und ich habe mir das gesamte Protokoll, das waren fast 40 Seiten, also da weiß man, worüber man alles gesprochen hat, unheimlich komplex. Und da wurden wirklich sehr, sehr gute Fragen, ich habe den Fall nicht selber gemacht, sehr, sehr gute Fragen vom Gericht gestellt. Also mal ein Lob an das Oberlandesgericht Celle in diesem Fall. Da haben die wirklich bis ins kleinste Detail nachgefragt. Oder auch mal ein Lob habe ich noch nie ausgesprochen an der Stelle an meinen Kollegen aus der Kanzlei, Heiko Patenheimer, auch Fachanwalt für Medizinrecht, schon seit 20 Jahren sehr erfahren, sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Fragen gestellt, genauso wie das Gericht. Also es waren, glaube ich, 30, 40, 50 Fragen sehr komplexer Natur. Also wirklich, da hat sich gezeigt, dass wie wichtig es ist, Erfahrung zu haben im Arzthaftungsrecht. Und ja, nach ja fast 8 Stunden war man dann so weit, dass man gesagt hat, ja, wir müssen uns doch den Gutachter der Schlichtungsstelle, den hatten wir nämlich als Zeugen benannt, nochmal anhören. Das hat das Landgericht auch nicht gemacht. Ne? Das machen die äußerst ungerne, weil dann haben die zwei Gutachter, die sich vielleicht widersprechen in einzelnen Punkten. Und dann ist es für Gerichte immer sehr, sehr schwierig, das aufzulösen. Ne? Wem glaubt man mehr? Ja, dann haben die gesagt, im Termin, ja, wir müssen uns den nochmal anhören, weil der hat ja andere Fehler mit der Klemme und diese 81 Minuten ohne. Das ist viel zu lang, das hätte früher auffallen müssen und so weiter und so fort. Da hätte was gemacht werden müssen. Den müssen wir uns nochmal anhören. Und dann kommt vielleicht was anderes bei raus. So sind wir auseinandergegangen in der mündlichen Verhandlung. Und dann kam, ich habe schon mal darüber berichtet, ist eher selten, plötzlich Anruf der Gegenseite. Mit dem Vorschlag, wollen wir nicht in Vergleichsverhandlungen eintreten.
Ach, also jetzt doch.
Offensichtlich hatten die doch Sorge, dass wenn der andere Gutachter kommt, und das war eigentlich so der renommierteste in dem Bereich der Kinderherzchirurgie in Deutschland, wenn der vor Gericht erscheint und dann aussagt, dass das doch komplett hinten runterfällt und wir vielleicht eine viel höhere Summe zahlen müssen als jetzt im Vergleichswege. Im Moment waren sie ja noch bei null. Sie hatten ja gewonnen. Also
ja, ja.
Eigentlich waren sie in der besseren Position, aber haben so ein bisschen kalte Füße gekriegt. Und ich will es jetzt ein Stück weit kürzer machen als sonst üblich. Wir haben uns verständigt auf 600.000 Euro.
Wow.
Also, wir kamen von null und sind auf 600.000 Euro und wir hätten wieder bei null landen können. Und darum waren die 600.000 Euro gut. Und wir haben gesagt, Leon kann ja trotzdem einen Beruf ausüben, auch wenn er im Rollstuhl sitzt, der seinen Fähigkeiten entspricht. Er wollte nie Profifußballer werden oder Ähnliches. Deswegen wäre da nicht unbedingt ein Verdienstausfallschaden entstanden. Vielleicht später irgendwo in 20, 30, 40, 50, 60 Jahren ein Pflegemehraufwand oder was auch immer. Aber wir haben doch auch ein hohes Risiko, dass wir bei null bleiben. Und darum haben wir wirklich hin und her abgewogen mit den Eltern, mit Leon und haben uns dann wirklich auf die 600.000 letztendlich eingelassen, die Gegenseite auch. Und dann konnten wir das Verfahren abschließen.
Ja, und jetzt muss ein 16-Jähriger leider im Rollstuhl sitzen, in unserem Fall der Leon. Ich danke dir aber sehr für diesen Fall. Ich denke, dass der auch einige von unseren Hörern jetzt ganz schön aufgewühlt hat. Ich habe die Triggerwarnung nicht umsonst an den Anfang gestellt. Wenn das so einen jungen Menschen trifft, ist es halt ja emotional nochmal besonders hart. Ne? Wenn man sich da ein bisschen empathisch zeigt dann und auch mit den Eltern mitfühlt. Ist das schon wieder ein ganz schöner Brocken gewesen, den du uns hier heute mitgebracht hast. Aber es sind nun mal die Fälle aus deiner Kanzlei. Deswegen danke dir dafür. Wir haben noch viel, viel mehr Material. Deswegen sind wir natürlich nächste Woche Donnerstag auch mit einer neuen Folge wieder bei euch.
Ja, und wir werden wahrscheinlich so in den nächsten 3-4 Wochen bei Campfire zu finden sein. Und da habt ihr die Möglichkeit, auch den Podcast zu hören und noch aktiver am ganzen Geschehen teilzunehmen. Also es gibt einen entsprechenden Community-Chat. Also man kann auch untereinander sich austauschen. Und ja, vielleicht, wir würden uns zumindest freuen, nehmt ihr das an und wir sehen und hören uns auch mal da.
Genau, wir machen die Türen weiter auf, es wird so ein bisschen mehr Mitmachgeschichten geben.
Genau.
Wir danken euch fürs Einschalten für dieses Mal und freuen uns wahnsinnig, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.